Achtung, Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt Themen wie Mord, Suizid und Gewalt. Wenn dich solche Themen verstören, solltest du diesen Podcast nicht hören. 20. Juli 2017, eine Breaking News entsetzt die Musikwelt.
Weltweit trauern Fans und Musiker um Chester Bennington.
The lead singer of rockband Linkin Park, Chester Bennington, has died at the age of 41.
Bennington was found dead in a home near Los Angeles Thursday morning. Authorities say it may have been suicide.
He hanged himself at his home in Palos Verdes Estates.
Chester Bennington, eine der bekanntesten und prägnantesten Stimmen der Musikwelt, für immer verstummt. Und Millionen Fans weltweit sind bestürzt, fassungslos, geschockt. Radios ändern ihr Programm, spielen Linkin Park Songs rauf und runter. Fernsehsender senden Porträts, Online-Portale heben seinen Tod auf die Startseiten, veröffentlichen Trauerbekundungen von Kollegen, von Fans aus aller Welt. Und während die einen trauern, sehen andere Zweifel. An dem, was passiert ist, in Blogs, Podcasts und vor allem Social Media hinterfragen sie die Umstände seines Todes, denn irgendwas scheint da nicht zu passen.
Er hatte doch noch vor wenigen Tagen von seinen Plänen erzählt.
Das war kein Selbstmord.
Jemand hat ihn ermordet.
Das passiert, wenn man sich widersetzt und sich gegen den Mainstream und die Eliten stellt.
Es ist die Rede von dunklen Netzwerken, von einem angeblichen pädophilen Ring, von geheimen Hinweisen, von entsprechenden Botschaften in seiner Musik und vom Tod seines Freundes Chris Cornell wenige Monate zuvor. Gleiche Todesart und ebenso kein Zufall, sagen sie.
Chester wollte etwas enthüllen.
Und dann haben sie ihn zum Schweigen gebracht.
Diese Zweifel verbreiten sich rasant, werden millionenfach gehört, geklickt, geglaubt und dann geteilt und kommentiert. Und genau hier beginnt unser Fall. Eine Geschichte, in der wir kein Geheimnis jagen werden, sondern verstehen wollen, warum dieses vermeintliche Geheimnis um den Tod von Chester Bennington überhaupt entstehen konnte.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, ich bin Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Musik im Fall von Chester Bennington, dem Sänger von Linkin Park, einer der einflussreichsten Rockbands der letzten Jahrzehnte. Ein Mann, dessen Tod Millionen Menschen erschüttert hat und bis heute Fragen aufwirft. Vor allem diese eine: Warum fällt es so vielen Menschen so schwer, diesen Tod als das zu akzeptieren, was die Ermittlungsbehörden festgestellt haben, also als Tod durch Suizid? Warum suchen, obwohl die Fakten bekannt sind, so viele nach anderen Erklärungen, nach Schuldigen, nach einem Geheimnis? Diese Frage ist nicht neu, sie stellt sich fast immer, wenn ein prominenter Mensch durch Suizid stirbt.
You could easily make the case that death by suicide, suicidal behavior in general, is among the most stigmatized of all human behaviors, bar none. It's hard to think of other behaviors that get this much stigma. And there are some pretty bad ones that deserve to be stigma. And you can make the case that suicide.
Suizid und suizidales Verhalten insgesamt gehören zu den am stärksten stigmatisierten menschlichen Verhaltensweisen überhaupt. Es gibt kaum ein anderes Verhalten, das so stark stigmatisiert ist. Entsprechend hat sich darum eine sehr mächtige Mythologie gebildet.
Therefore, a very powerful mythology has arisen around it.
Das erklärt hier der US-Suizidforscher Professor Thomas Joyner in einem seiner Vorträge. Und er sagt, dieses Stigma besitzt zwei Komponenten.
Das eine hat mit Angst vor der Sache zu tun, das andere mit Unwissen über sie. Beides ist nicht dasselbe.
Aber sie führen zum selben Punkt. Suizid ist eine Erklärung, die eindeutig klingt, es aber eben nicht ist. Denn es gibt keinen Täter, keinen Schuldigen, den man klar benennen könnte und in den seltensten Fällen auch kein klares, eindeutiges Motiv. Bei einem Mord gibt es zumindest eine Ordnung, ein Vorher und ein Nachher, jemanden, der verantwortlich ist. Bei einer psychischen Erkrankung ist das jedoch anders. Depressionen, die ärztlichen Erkenntnissen zufolge bei Chester Benningtons Suizid eine Rolle gespielt haben, sind vielschichtig, wenig konkret greifbar und sie folgen keiner linearen Entwicklung und auch keiner eindeutigen Logik. Sie sind eben individuell. Sie wirken auch oft widersprüchlich und sind gerade deshalb weder eindeutig zu erklären, auch nicht für die Betroffenen und schon gar nicht für Außenstehende nachvollziehbar. Und genau deshalb eben auch schwer auszuhalten. Und Das zeigt sich im Fall von Chester Bennington, denn Chester war nach außen vieles von dem, was nach Meinung vieler vor einem Suizid schützen sollte. Er war erfolgreich, gefeiert von Millionen Fans weltweit. Er war finanziell abgesichert, hatte Familie, Bandkollegen, Freunde und er sprach offen über seine Probleme, über die Depressionen, über Sucht, über Rückfälle. Und viele hielten diese Offenheit für ein Zeichen, dass er seine Probleme, also die Krankheit, im Griff hatte, sie kontrollieren konnte. Doch diese Vorstellung ist medizinisch eben nicht haltbar. Natürlich kann Offenheit im Umgang mit Depressionen helfen. Therapie kann stabilisieren, Unterstützung kann tragen, aber nichts davon ist eine Garantie. Depressionen verschwinden nicht, nur weil jemand verstanden wird. Sie verschwinden nicht, weil jemand geliebt wird. Und sie verschwinden erst recht nicht, weil jemand erfolgreich ist.
It's important to get that people can be literally in the physical presence of loved ones.
Menschen können selbst in der Nähe von Menschen, die sie lieben, tief einsam sein, sogar mitten in einer Menge.
Das erklärt Professor Joyner. Bei Chester Bennington prallen hier genau zwei Bilder aufeinander. Das öffentliche Bild eines Mannes, der seine Vergangenheit verarbeitet hat, der seine Geschichte kennt, der über sie spricht und sie in Musik verwandelt. Und die Realität einer chronischen Erkrankung, die in Phasen verläuft, die zwischen Stabilität und Rückfällen hin und her pendelt. Viele wollten das erste Bild glauben. Der Kämpfer, der Überlebende, der es geschafft hat. Denn dieses Bild ist tröstlich. Gerade wenn man selber mit ähnlichen Problemen vielleicht zu kämpfen hat, dann klammert man sich an dieses Bild, lässt aber kaum Platz für den Gedanken, dass jemand trotz all dem scheitern kann, dass jemand trotz Einsicht, trotz Hilfe, trotz Nähe irgendwann nicht mehr kann. Wenn dieser Gedanke nicht auszuhalten ist, dann beginnt die Suche nach Alternativen, nach Erklärungen, die weniger hilflos machen. Und genau hier entsteht der Raum, in dem Zweifel wachsen. Zweifel an der offiziellen Erklärung, Zweifel an den Umständen, Zweifel an dem, was offensichtlich scheint. Nicht, weil neue Fakten vorliegen, sondern weil die bekannten Fakten emotional nicht genügen. Wenn Zweifel entstehen, dann suchen sie sich nicht irgendeinen Ort. Sie brauchen eine Figur, jemanden, an dem sie andocken können. Und im Fall von Chester Bennington war diese Anschlussfläche außergewöhnlich groß. Chester war als Sänger von Linkin Park ein Superstar mit riesigem musikalischem Talent. Er spielte Klavier, Gitarre und verfügte über riesige Kreativität. Er war für viele die Stimme eines Gefühls, denn er sang von Überforderung, von innerem Druck, von Kontrollverlust, von dem Gefühl, nicht dazuzugehören. Und das holte ab. Millionen Menschen haben sich in seinen Texten wiedergefunden. In Songs wie Crawling, Numb oder Breaking the Habit. Lieder, in denen es nicht um Rebellion ging, sondern um innere Kämpfe, um das Gefühl, gegen sich selbst zu verlieren. Chester Bennington hat diese Themen nie versteckt. Er hat sie offen benannt, immer wieder. Nicht nur in seinen Songs, sondern direkt in Interviews, wie hier zum Beispiel bei Bild. Da beschrieb er sehr eindrücklich, wie sich Depressionen für ihn angefühlt haben.
And it's like it literally, it's not like, oh man, like I kind of like that, I'm just bummed. Mm-hmm. It's like, I don't want to do anything and I don't feel like doing anything and I don't like anything. Like there's no...
Es ist dieses Gefühl, nichts tun zu wollen, nichts zu fühlen, nichts zu mögen, als gäbe es keinen Sonnenschein mehr. Es ist kein Ausgebranntsein, es ist eher ein Aufgeben.
It's like walking over into the corner and going, I'm just going to lay down here and just die. It's not like, you know, it's not even like I'm going to kill myself.
Sich zurückziehen, nichts mehr tun, bis man langsam verschwindet. So hat es sich für mich mein ganzes Leben angefühlt.
That's what depression is like. And for me, I've always kind of dealt with that my whole life.
Und genauso offen sprach er über seine Suchtprobleme, über Rückfälle, über Therapie. Er machte aus seinem Kampf kein Geheimnis und auch nicht daraus, dass er das Gefühl hatte, dass diese Offenheit ihm helfen würde.
And one of the things that actually really was very helpful was making this record. It was like being able to get in a room with my friends.
Eine Sache, die mir wirklich sehr geholfen hat, war diese Platte zu machen. Es war, als würde ich mit Freunden in einem Raum sitzen und offen darüber sprechen, was in mir vorgeht, ohne Angst darüber zu reden. Und dann ging ich in Räume mit fremden Menschen, die ich gar nicht kannte, sprach mit ihnen darüber und hörte ihnen zu. Und plötzlich dachte ich, das ist eigentlich ziemlich gut. Man muss jemanden gar nicht kennen, um sich sicher genug zu fühlen, mit ihm zu sprechen. Man kann einfach sagen, wir sind jetzt ehrlich, wir sind offen. Verletzlich zu sein, auszusprechen, was wirklich los ist und dafür angenommen zu werden. Man verlässt den Raum und fühlt sich gut. und das verändert, wie man dem Leben begegnet. Für mich war das eine wirklich großartige Erfahrung.
It was a really great thing.
Das machte ihn für viele glaubwürdig und auch zu einem Vorbild. Er wirkte damit eben nicht wie ein unerreichbarer Rockstar, sondern wie jemand, der verstanden hatte, was viele selbst fühlten. Jemand, der Worte fand, wo anderen die Sprache fehlte. Dadurch wurde Chester Bennington mehr als ein Musiker. Er wurde für viele zu einer Art Beweis und auch unbewusst zum Maßstab, dass man eben trotz Depression funktionieren kann, dass man trotz Trauma erfolgreich sein kann und dass man trotz innerer Dunkelheit ein Leben führen kann. Und dieses Bild war tröstlich, gerade für Menschen, die selbst mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten. Wenn er es schafft, dann kann ich es vielleicht auch schaffen. Und genau deshalb war sein Tod für viele so verstörend. Denn wenn ausgerechnet Chester Bennington an dieser Krankheit zerbricht, was bedeutet das dann für all jene, die sich an ihm orientiert haben? Diese Frage und vor allem die Antwort darauf ist schwer auszuhalten und sie macht Chester Bennington im Nachhinein zu einer Projektionsfläche. Plötzlich passt er nicht mehr in die Rolle, die man ihm zugeschrieben hat. Der Kämpfer darf nicht verlieren, der Überlebende darf nicht scheitern. Und wenn er es doch tut, dann muss es eine andere Erklärung geben. Eine, die dieses Bild rettet. Eine, die ihn nicht als kranken Menschen zeigt, sondern als Opfer äußerer Kräfte. Und genau hier beginnt die Verschiebung. Weg von der Krankheit hin zu Erzählungen über Schuld, über Täter, über Systeme. Chester Bennington wird nicht mehr als ein Mensch gesehen, sondern als Symbol. Und Symbole eignen sich besonders gut für einfache Erklärungen und für große Geschichten, die mehr Halt geben als die nüchterne Realität einer psychischen Erkrankung. Wenn aus einem Menschen ein Symbol wird, wie im Fall von Chester Bennington, dann bleiben Zweifel nicht abstrakt, dann entstehen sehr schnell konkrete Verschwörungserzählungen. Und sie folgen meist einer relativ einfachen Logik. Verschwörungstheoretiker nehmen Fragmente realer Ereignisse, mischen sie mit realen Traumata und zum Beispiel auch realen historischen Skandalen. Sie verdichten diese Fragmente, fügen hier und da noch was hinzu und setzen alles zu einem neuen Bild zusammen, das auf den ersten Blick durchaus nachvollziehbar wirken kann. Im Fall von Chester Bennington sieht das also so aus. Im Mittelpunkt vieler Theorien steht die entscheidende Annahme, Chester Bennington sei nicht gestorben, weil er krank war, sondern weil er etwas wusste, etwas gesehen hatte, etwas aufdecken wollte. Diese Annahme ist entscheidend. Sie macht aus einem Menschen mit Depression nämlich keinen Patienten, sondern einen Wissenden, einen Whistleblower. Der Ausgangspunkt dafür ist das reale, belegte Trauma seiner Kindheit, über das Chester selbst ganz offen in einem Interview mit dem Kerrang! Magazine gesprochen hat. Nach der Scheidung der Eltern wuchs er bei seinem Vater auf und weil der viel arbeiten musste, war er weitgehend sich selbst überlassen und wurde immer wieder sexuell missbraucht.
Es begann, da war ich so 7 oder 8. Ein Freund, der ein paar Jahre älter war, verprügelte mich und zwang mich zu Dingen, die ich nicht tun wollte. Das zerstörte mein Selbstvertrauen.
Der Missbrauch ging über Jahre, bis Chester 13 wurde. Aus Scham davor, als homosexuell verspottet zu werden oder als Lügner hingestellt zu werden, habe er jahrelang niemandem davon erzählt, sagt er. Er wurde ohnehin als Kind gemobbt. Und so schwieg er und fraß alles in sich hinein. Später hat er beschrieben, wie sehr ihn das geprägt hat.
Ich hasste jeden in meiner Familie. Ich fühlte mich verlassen von meiner Mutter. Mein Vater war emotional alles andere als stabil. Ich konnte mit meinen Problemen zu niemandem gehen. Alles, was ich damals wollte, war alle zu töten und wegzulaufen.
Diese Aussage aus dem Kerrang!-Interview erklärt viel über seinen späteren Kampf, über seine Depression, über seine Sucht und damit eigentlich auch über seinen Suizid. Seine Kindheit mit allem, was er erlebt hat, war ein reales Trauma und er thematisierte es ungewöhnlich offen und vor allem immer wieder, ohne Beschönigung, ohne Relativierung. Und genau diese Offenheit machte einen Teil der Fan-Community nach Chesters Tod stutzig. Wir haben ja bereits erläutert, warum Suizid als Todesursache für viele emotional eben nicht ausreichend war. Und deshalb machten sich einige gezielt auf die Suche nach dieser alternativen Erklärung. Sie holten alte Interviews raus, interpretierten Songtexte neu, durchleuchteten seine Biografie und verknüpften einzelne Versatzstücke miteinander, wie in einem Puzzle. Sie tauschten sich darüber dann in Internetforen und Chatgruppen aus und irgendwann kristallisierte sich eine zentrale Annahme heraus. Chester Bennington habe zwar immer sein eigenes Trauma thematisiert, aber in Wahrheit habe er etwas viel Größeres adressiert, auf etwas Größeres hinweisen wollen, auf organisierte sexuelle Gewalt an Kindern, auf Strukturen, die weit über Einzelfälle hinausgingen. Und mehr noch, er habe so ihrer Annahme kurz davor gestanden, dieses Wissen auch öffentlich zu machen. Nicht nur verklausuliert wie bisher in Songs, in Interviews, sondern in einem Film. Ein Anhänger dieser Theorie ist zum Beispiel Ex-Metallica- und Megadeth-Gitarrist Dave Mustaine.
Es gibt viele sehr bekannte Musiker, über die das Gerücht kursiert, sie seien getötet worden, weil sie kurz davor standen, Pädophilie aufzudecken. Auch über Chester von Linkin Park und Chris von Soundgarden hieß es, sie hätten an einem Film über Kindesmissbrauch und Kinderhandel gearbeitet. Beide sind tot und das erscheint manchen verdächtig. Der Vorwurf lautet, man wollte verhindern, dass diese Themen an die Öffentlichkeit kommen.
Mustaine spricht hier in der The Sean Ryan Show über eine Dokumentation mit dem Titel The Silent Children. Dieser Film wollte beweisen, dass es international vernetzte Pädophilenringe gibt. Unterstützt und geschützt von mächtigen Eliten, Politikern, Wirtschaftsführern, anderen Prominenten, also Netzwerke, die Kinder systematisch missbrauchen aus sexuellen Motiven und die zugleich dafür sorgen, dass Institutionen, die eigentlich schützen sollten, wegsehen oder Ermittlungen blockieren. Ein Projekt, das es tatsächlich gab und mit dem nicht nur Mustaine Chester Bennington posthum in Zusammenhang bringt. Chester soll beteiligt gewesen sein, nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen prominenten Künstlern, deren Tod dann plötzlich und unerwartet kam, die sich ebenfalls nämlich das Leben nahm. Chesters bester Freund Chris Cornell, den hatte Mustaine namentlich eben erwähnt, aber auch Anthony Bourdain oder Avicii werden in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. In einer rückblickenden Logik fügt sich hier für viele Fans plötzlich einiges zusammen. Chesters Offenheit über Missbrauch, sein vermeintlich rätselhafter Tod und die Tatsache, dass das Filmprojekt The Silent Children nie vollendet wurde, dass es nie einen veröffentlichten Film gab. Für Verschwörungsgläubige ließ das nur einen Schluss zu. Chester Bennington habe an etwas gearbeitet, das zu gefährlich gewesen sei. Er musste sterben, damit seine Enthüllungsdoku verhindert werden konnte. Gut, diese Geschichte klingt vielleicht irgendwie schlüssig, hält aber einer weiteren Überprüfung überhaupt nicht stand. Das Projekt Silent Children existierte als Idee, als Konzept, mehr aber auch nicht. Das bestätigt ein Fact-Check der Nachrichtenagentur Reuters vom 19. August 2020. Reuters fragte direkt bei den damals Projektverantwortlichen nach und die Antwort lautete:
Unser Projekt und die dazugehörige Website waren ein gut gemeinter Versuch, auf ein ernstes Problem aufmerksam zu machen. Über die Inhalte der Website hinaus sind wir nie hinausgekommen und konnten keine finanziellen Mittel für eine Fortführung einwerben. Das Projekt wurde bereits vor mindestens 5 Jahren aufgegeben. Die Website wurde von Frau Biene als Informationsquelle weitergeführt und wird derzeit abgeschaltet.
Auch die Behauptung, Chester Bennington oder andere Prominente seien beteiligt gewesen, ist falsch. Reuters zitiert weiter:
Keine der genannten Personen war jemals an unserem Projekt beteiligt und wir standen zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd mit ihnen in Kontakt.
Und dazu kommt noch was. Die Produktionsfirma Jelly Bean Productions LLC wurde bereits am 9. Januar 2017 aufgelöst, also Monate vor dem Tod von Chris Cornell und Chester Bennington. Mehr als ein Jahr vor Aviciis und Anthony Bourdains Selbstmorden. Und trotzdem, auch nachdem diese Behauptungen überprüft und widerlegt sind, verschwindet die Erzählung nicht. Sie ist sogar nur eine von vielen, die vor allem deshalb verfangen, weil sie eben reale Traumata, reale Ängste und reale Verbrechen miteinander verbinden, weil sie an etwas andocken, was tatsächlich existiert, nur eben anders als hier behauptet. Hinter allem stecken ein und derselbe Mechanismus, ein und dieselbe Logik. Und diese Logik, dieser Mechanismus zeigt sich auch bei weiteren alternativen Theorien zu Chester Benningtons Tod. Das Muster ist immer dasselbe. Man nimmt etwas Reales, löst es aus seinem ursprünglichen Kontext und lädt es im Nachhinein mit Bedeutung auf. So auch beim Namen der Band Linkin Park. Die Gruppe hieß ursprünglich Xero, später Hybrid Theory und benannte sich schließlich nach dem Lincoln Park in Santa Monica. So erzählt es die Band selbst. Der Lincoln Park ist ein ganz normaler Stadtpark. Die Schreibweise änderten sie bewusst, weil es bereits andere Bands mit diesem Namen gab. Sie wollten rechtliche Konflikte vermeiden und schufen dann mit Linkin Park eine unverwechselbare Alternative. Nach Chester Benningtons Tod regte dieser Name jedoch plötzlich die Fantasie der Verschwörungscommunity an. Einige konstruierten plötzlich Parallelen zu einer kanadischen Militärbasis mit dem Namen Lincoln Park. Einem Ort, der, so behaupten sie, in der Vergangenheit mit geheimen Programmen in Verbindung gestanden haben soll. Angeblich sollen dort Experimente an Menschen, auch an Kindern, durchgeführt worden sein. Bewusstseinskontrolle, Traumatisierung, immer wieder fällt in diesem Zusammenhang auch der Verweis auf angebliche Verbindung zum CIA-Projekt MK-Ultra. Auch hier greift der bereits bekannte Mechanismus. Ein real existierender Ort wird mit realen historischen Skandalen verknüpft, denn MK-Ultra gab es auch tatsächlich. Das ist belegt und wird hier in einem BBC-Bericht vom Autor und Historiker Tom O'Neill bestätigt.
It was the most secret program ever.
Das war das geheimste Programm der CIA in den USA überhaupt. Patienten in psychiatrischen Kliniken, Häftlinge in Bundesgefängnissen und sogar Menschen aus der Öffentlichkeit erhielten Drogen ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung und wurden zu Versuchszwecken missbraucht.
Die CIA hatte ab der 1950er bis Mitte der 70er Jahre illegale Experimente durchgeführt. Auslöser war, dass nach dem Koreakrieg kriegsgefangene US-Soldaten in die Heimat zurückgekehrt waren und kommunistische Propaganda verbreiteten. Laut Meinung von US-Offiziellen waren sie Opfer von kommunistischer Gedankenkontrolle geworden. Und das alarmierte die CIA, die selber nach Techniken forschte, Gedankenkontrolle zu ermöglichen und $25 Millionen einsetzte, um Psychoexperimente an Menschen durchzuführen. Mit Drogen, mit Elektroschocks und vielen Dingen, die im vollen Ausmaß nie an die Öffentlichkeit gelangten. Diese realen Verbrechen wurden aus einem historischen Kontext gelöst, in die Gegenwart verlängert und mit völlig anderen Personen und Ereignissen verknüpft. Und so wird der Name der Band rückwirkend zum Hinweis, nicht weil es stichhaltige Belege gäbe, sondern weil es sprachlich einfach passt. Dass Chester Bennington als Kind tatsächlich Opfer von Missbrauch wurde, gibt dieser Bedeutung zusätzliches Futter. In der Logik der Verschwörung fügt sich nun alles zu einer in sich geschlossenen Argumentationskette. Trauma, Militärbasis, geheime Programme, Musik, Texte und am Ende Chesters Tod. Er erscheint nicht mehr als Folge einer Krankheit, sondern als Mittel, um zu verhindern, dass die Wahrheit über all das ans Licht kommt. Auch diese Erzählung entsteht wieder retrospektiv. Sie beginnt nicht mit Beweisen, sondern mit dem Ergebnis. Chester Benningtons Tod. Von dort aus arbeiten sich die Verschwörungsgläubigen zurück, auf der Suche nach Hinweisen, die dieses Ereignis bestätigen könnten. Aus Zufällen werden dann plötzlich Zeichen und Bedeutung wird nicht entdeckt, sondern konstruiert. Dabei muss man für eine Erklärung seines Selbstmords wenig konstruieren, ohne daraus eine Vorhersehbarkeit abzuleiten, denn die Fakten liegen auf der Hand, wobei auch das eher retrospektiv klar wird. Trotz offenliegender Fakten ist ein Suizid nämlich nicht absehbar. Chester Bennington hat sie über Jahre hinweg in Interviews, Texten und so weiter immer wieder offengelegt. Nicht verschlüsselt, nicht zwischen den Zeilen, sondern direkt und unverstellt. Und trotzdem kam es selbst für die, die ihm nahe standen, völlig überraschend, sagt hier auch Talinda Bennington, Chesters Ehefrau.
Völlig unerwartet, zu einem Zeitpunkt, als wir glaubten, es gehe ihm gut.
Und das ist das Tückische an Depressionen. Man sieht sie von außen nicht. Man kann ihre Schwere zu keinem Zeitpunkt wirklich realistisch einschätzen. Und Chester Bennington litt seit seiner Jugend als Opfer von jahrelangem Missbrauch unter schwersten Depressionen. Er sprach darüber in Interviews, lange bevor es gesellschaftlich akzeptiert war, psychische Erkrankungen öffentlich zu thematisieren. Er beschrieb keine punktuellen Krisen, sondern einen Zustand, der kam und ging und den auch seine Frau hier beschreibt. Phasen der Stabilität, gefolgt von Rückfällen, immer wieder.
Mal ging es ihm gut, mal nicht. Wenn nicht, war es beängstigend.
Und diese Phasen beschrieb Chester selbst eben auch. Depression nicht als akuten Wunsch zu sterben, sondern als völlige Erschöpfung vom Dasein. Dieses Gefühl der Leere, des inneren Rückzugs. Er sagte nicht, ich will mich umbringen, sondern ich will einfach nicht mehr existieren. Das ist ein klassisches Symptom schwerer Depression, wird aber oft auch von den Betroffenen nahestehenden übersehen, weil der Satz, ich will nicht mehr existieren, eben weniger dramatisch klingt als klar geäußerte Suizidgedanken. Durch ein knallhartes, ich bring mich um. Vor allem, wie oft hatte er das gesagt und wie oft lebte er danach weiter? Und Chester war komplett offen mit seinen Gefühlen, gegenüber seinen Fans und natürlich auch der Familie. Offenheit linderte, Therapie half, aber eben nur vorübergehend und nichts davon nachhaltig. Genauso wenig wie Alkohol und Drogen, die nutzte er, um mit dem inneren Druck umzugehen. Erst dem seines Missbrauchs, später dem der Depression.
That's a part of my life and it's been a part of my life since I was a very young boy. I started using drugs when I was 11. So it was, I definitely wasn't making records at that time. So I was exposed to it really, really young, and there was a lot of things that happened to me.
Das ist ein Teil meines Lebens, seit ich ein kleiner Junge bin. Mit 11 begann ich, Drogen zu nehmen. Es gab viele Dinge, die mir passiert sind und mit denen ich kaum umgehen konnte. Als mir zum ersten Mal jemand eine Flucht aus der Realität anbot, habe ich sie angenommen und bin darin aufgegangen.
An escape from reality. I kind of took it and I ran with it.
Wie bei seiner Depression wechselten sich auch hier Phasen der Abstinenz mit Rückfällen ab. Und auch darüber sprach er offen. Auch darüber, was er alles konsumierte. Das Spektrum reichte von großen Mengen Alkohol und Marihuana über LSD, Opiate und Kokain bis hin zu Crystal Meth. Und genau diese Offenheit, mit der er darüber erzählte, wurde später fälschlicherweise als Zeichen von Kontrolle interpretiert, als Beweis dafür, dass er es im Griff hatte, sowohl seinen Konsum als auch seine Depression, was er natürlich nicht hatte. Und all das beschreibt er in seiner Musik, nicht verklausuliert, sondern direkt als Selbstbeschreibung. In Crawling geht's um Kontrollverlust, um das Gefühl, sich selbst nicht entkommen zu können. Breaking the Habit beschreibt den verzweifelten Wunsch nach Veränderung und die Angst, immer wieder an denselben Punkt zurückzukehren. Given Up ist kein Song über Rebellion, sondern über Erschöpfung, über das Gefühl, keine Kraft mehr zu haben. Und Heavy, einer der letzten großen Songs mit Linkin Park, kreist um Überforderung, Schuld und das Empfinden, anderen zur Last zu fallen. All das wurde nicht erst im Rückblick bedeutungsvoll, es war immer da und ging eben nicht weg. Und hinzu kam noch ein weiterer belegter Faktor auf dem Weg zu seinem Selbstmord. Der Tod von Chris Cornell im Mai 2017. Cornell war ein enger Freund, vielleicht Chesters Bester. Ihr Verhältnis war von gegenseitigem Verständnis geprägt, auch im Umgang mit Depressionen. Sie machten dasselbe durch, waren Brüder im Leid, wenn man so will. In der Suizidforschung ist bekannt, dass der Verlust eines nahestehenden Menschen ein erhebliches Risiko darstellt, besonders bei Menschen mit eigener Vorgeschichte. Auch das ist kein Beweis für eine einfache Ursache, aber doch ein Verstärker. Und doch sagt selbst dieses Wissen nichts über den Zeitpunkt, nichts darüber, wann eine innere Krise kippt. Denn Depressionen verlaufen eben, wie schon gesagt, nicht linear und sie sind von außen kaum zu erkennen. Für die Menschen, die Chester Bennington nahestanden, wirkte er in diesen Wochen stabil, motiviert, zukunftsorientiert, voller Pläne. Das erzählt auch seine Frau.
Wir machten einen Familienausflug zu unserer Hütte. Das ist das Video, das Jim euch gezeigt hat. Mein Mann war voller Leben. Er musste früh zurück nach Hause, um zu arbeiten. Er freute sich sehr darauf, das neue Album zu promoten. Er war glücklich. Er verabschiedete sich von mir, gab den Kindern einen Kuss und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Chester Bennington erhängte sich am 20. Juli 2017, dem Geburtstag von Chris Cornell, und er hinterließ 6 Kinder aus 3 Beziehungen. Chester Benningtons Tod war kein Rätsel, das man hätte lösen können, und kein Geheimnis, das verborgen lag, sondern die tragische Konsequenz einer schweren chronischen Erkrankung. Eine Erkrankung, die nicht linear verläuft und die vor allem keine festen und vorhersagbaren Regeln kennt und die sich manchmal selbst dann nicht ankündigt, wenn alles nach außen stabil wirkt. Bei der selbst Menschen, die sehr genau hinschauen und den Betroffenen seit Jahren in- und auswendig zu kennen glauben, den entscheidenden Kipppunkt eben nicht erkennen müssen und schon gar nicht erkennen können. Das macht das Mysteriöse von Depressionen aus, dass sie keiner Ordnung, keiner Regel folgen, und vielleicht auch ein Grund, warum so viele nach alternativen Erklärungen für seinen Tod gesucht haben. Nach einem klar zu benennenden Täter, wenn man so will, einem Grund, einem Sinn. Wir haben in dieser Folge deshalb auch kein Geheimnis zu ergründen versucht, sondern einfach verstehen wollen, warum so viele eines gebraucht haben und in vielen vergleichbaren Fällen eines brauchen. Warum es manchmal schwerer ist, eine Krankheit auszuhalten, als an eine Verschwörung zu glauben. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Wir haben über Depression, Sucht, Suizid gesprochen. Wenn ihr selbst betroffen seid, euch in Teilen unseres Falls vielleicht wiedererkennt, dann holt euch Hilfe. Das geht anonym und kostenfrei. Die Telefonnummern haben wir in den Shownotes noch einmal aufgeführt. Oder ihr sprecht mit Menschen eures Vertrauens. Chester Bennington hat seine Kämpfe nie versteckt. Vielleicht liegt die größte Tragik dieses Falls darin, dass wir sie gesehen haben und trotzdem gehofft haben, sie würden nicht tödlich enden.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.